Wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da seid. Meine Güte, ihr seid aber treu. So viel Bibelabende, hey. Puh. Und immer noch dabei. Oder zum ersten Mal. Ist jemand zum ersten Mal da? Heute? Oh, doch, das sind ja ganz schön einige. Ja? Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid nicht total irritiert, weil ihr keinen Vorlauf habt oder so. Ich versuche euch ganz gut mit reinzunehmen. Und am Anfang möchte ich gern mit Jesus reden. Was ist das für ein herrliches Geschenk, guter Herr, dass du selber hier bist, gegenwärtig bist und dass du so einen großen Herzschlag hast, so eine Sehnsucht hast, uns zu begegnen. Und wir möchten dir gerne entsprechen. Wir möchten dir sagen, wir haben auch Sehnsucht nach dir. Wir möchten so gern auch ganz nah bei dir dran sein und möchten etwas spüren von deinem Herzschlag, von deiner Sicht auf die Welt, von deiner Sicht auf uns. Prägte uns, zieh uns hinein in das, was dir wichtig ist, auf das unser Herz bricht, für die Dinge, für die dein Herz bricht, auf das wir uns freuen über Dinge, über die du dich freust. Verwandle du uns in dein Bild und jetzt schenkt es, dass wir dich wahrnehmen und wir möchten gerne dich sehen, öffne unsere Augen dafür. Wir möchten gerne dich hören, öffne unsere Ohren und öffne unser Herz und unser Verstand, auf das wir dich erkennen. Und umkehren und Leben finden. Amen. Amen. Wie sehen denn eigentlich Christen aus? Kann man Christen so ganz gut beschreiben? Kann man die von außen wahrnehmen und sagen, ah, guck mal da, wieder ein Christ, ein klassischer Christ. So, ah, guck mal da, habe ich doch gewusst und so. Gibt's da so Erkennungszeichen? Was denkt ihr so? Woran erkennt man denn einen Christ? Ich könnte mir vorstellen, der Fisch am Auto ist so ein Erkennungszeichen vielleicht, so ein kleines Geheimsignal für Christen untereinander auf der Autobahn. Sieht man, wow, der kommt ja auch aus Stuttgart und der hat noch einen Fisch. Fühlt man sich gleich so eng verbunden. Das ist so ein bisschen ein kleines Geheimsignal. Wir Christen, wir gehören zusammen. Ist am Fisch könnte man es erkennen. Oder ist es rein optisch auch erkennbar, weiß ich nicht. Sieht man das von außen, Kleidung so, dass ein Christ von sich aus sagt, es geht in dieser Welt nicht um äußere Werte. Das möchte ich dir zeigen, auch an meinem Erscheinungsbild. Ja, weiß ich nicht. Oder erkennt man einen Christ auch daran, dass er, selbst wenn Champions League läuft, heute Abend trotzdem zum Gottesdienst geht. Oder Hauskreis macht. Am Mittwochabend, es läuft Champions League und ich sitze da mit Tee und Gebäck und frage mich, was mache ich denn hier? Naja, ein Christ macht das halt so. Woran erkennt man einen Christ? Oder sind das die eben, die den erhobenen Zeigefinger eben nach oben strecken und sagen, na, so geht's aber nicht. So nicht und nein, so nicht, so nicht. Woran erkennt man einen Christ? Wir haben bei uns einen in der Gemeinde, der ist noch relativ jung im Glauben, der Felix, der kennt ganz anderes Leben und ist jetzt gerade so am Reinwachsen in den christlichen Glauben hinein. Und wir haben ihn gefragt, so, wie hast du denn uns wahrgenommen, wie hast du Christsein auch wahrgenommen? Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid schon ganz schön anders. Und dann sagt er aber auch, aber ihr seid anders, anders. Ihr seid anders, anders, nichts. Und damit meinte er, so unterstelle ich das ihm jetzt, weil ich mich vielleicht selber retten will mit meiner Haut, aber er meinte nicht, ihr seid seltsam anders, nur so komisch anders, sondern ihr seid anders anders. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte greifen, ihr seid irgendwie anders anders. Was ist das, was Christen anders anders macht? Was ist es, was Christen vielleicht auch erkennbar macht, sichtbar und mit Ausstrahlungskraft in dieser Welt? Mit verändernder Kraft in dieser Welt. Was ist das Besondere an Christen? Ich möchte heute gerne über einen ganz besonderen Menschen in der Bibel mit euch nachdenken. Der war wirklich anders, anders, anders. Der hat total anders gelebt. Und damit hat er Wirkung entfaltet. Starke Wirkung entfaltet. Er war einzigartig, ich finde total spannend, wie der gelebt hat. Und wir gehen mal rein in so ein paar Verse, die ihn so beschreibt in Daniel. Daniel aus dem ersten Kapitel. Ich muss da ein bisschen jetzt länger vorlesen, wenn es euch zu lang wird, ein kleines Nickerchen macht, schadet niemand. Es war im dritten Jahr der Herrschaft von Joachim, dem König von Juda. Da zog Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Jerusalem und belagerte es. Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Gewalt von Nebukadnezar. Auch einen Teil wertvoller Gefäße aus dem Haus Gottes gab er Nebukadnezar zur Beute. Der ließ sich in das Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes. Er brachte die Gefäße in das Schatzhaus seines Gottes. Ich habe gerade ein paar Bibeln aufschlagen hören. Sorry, habe ich es richtig gesagt? Daniel 1, ab Vers 1. Ich bin jetzt bei Vers 5 und lese noch bis wahrscheinlich so 15. König Nebukadnezar sagte zu Aschpenas, seinem Palastvorsteher, wähl von den Israeliten einige aus, sie sollen aus dem Königshaus sein und aus angesehenen Familien stammen. Es sollen junge Männer sein, an denen es nichts auszusetzen gibt. Sie sollen schön sein, weise und klug, einsichtig und verständig, also geeignet, in den Dienst am Königshof einzutreten. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen, hier in Babylon. Gib ihnen jeden Tag etwas von der königlichen Tafel zu essen. Sie sollen den Wein trinken, den auch ich trinke. Die Männer sollen 3 Jahre lang ausgebildet werden und dann in meinem Dienst eintreten. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der Palastvorsteher gab ihnen andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Mischael nannte er Meschach und Asaria nannte er Abednego. Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesonnen und verständnisvoll war. Der Palastvorsteher sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, er hat festgelegt, dass ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter aussieht als die anderen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König noch um Kopf und Kragen. Der Palastvorsteher hatte einen Aufseher eingesetzt über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. An den wandte sich Daniel und sagte, mach mit uns 10 Tage lang einen Versuch. Gib deinen Knechten Gemüse. Das wollen wir essen und nur Wasser trinken. Dann soll man die jungen Männer vergleichen, die von der Speise des Königs essen. Je nachdem, was du dann als Ergebnis siehst, mach mit deinen Knechten weiter. Der Aufseher ließ sich darauf ein und machte 10 Tage lang den Versuch mit ihnen. Nach 10 Tagen sahen sie besser und kräftiger aus als alle Männer, die die königliche Speise aßen. Bis hierhin mal. Wow, der Daniel, ein ganz, ganz besonderer Mensch. Die Situation ist folgende, der Tempel wird zerstört, Israel wird vertrieben, Israel wird gedemütigt. Sie verlieren alles, was ihnen wertvoll und wichtig ist. Sie verlieren eine Möglichkeit, ihren Glauben zu praktizieren am Tempel. Alles, da ist ihnen so richtig der Boden unter den Füßen weggezogen. Nebukadnezar und die Babylonier wollen alles zerstören und alles in Vergessenheit bringen, was ihnen und ihrem Leben Halt gegeben hat. Also eine richtige krasse Demütigung. Von einem Volk, das den wahren Gott Jahwe nicht kennt, sondern andere Götter anbetet. Eine echte große Niederlage. Da kann einem schon mal Ärger und Hass in einem hochkommen. Ihr seid die Feinde schlechthin. Ihr habt alles zerstört, was mir wichtig ist. Ihr kämpft gegen den einzig wahren Gott. Und ich wünsche euch die Niederlage an den Hals. Und der Daniel war einer von denen, vielleicht so 12 bis 15 Jahre alt, jung, kräftig und fit und klug. Und der wird jetzt quasi mit rübergezogen nach Babylon und der soll ausgebildet werden, um beim Königshof selber zu dienen. Und dafür kriegt er gute Ausbildung. Und er kriegt aber auch ein Kulturtraining, das sich gewaschen hat. Wo der König festlegt, hey, die sollen jetzt so richtig aufgehen in unserer Kultur. Die sollen so denken, die sollen so ticken, die sollen gebildet sein wie wir. Dann kriegen sie ein Bildungsprogramm, ein Sprachprogramm und alles wird neu. Sie kriegen neue Namen. In Astronomie und Astrologie ist damals eng verbunden, das kann man gar nicht trennen. Nach allem, was wir wissen, wurde da Daniel auch um so zu dienen, am Königshof kastriert. Wir wissen auch nichts von Kindern und Ehefrau oder was von dem Daniel. Er kriegt ein Mega-Kulturtraining. So übrigens, Daniel, läuft's jetzt bei uns. So läuft's jetzt. Auch kriegen sie neue Namen. Namen, die vorher noch durch, also ihre Namen, Ananja, Michael, Daniel, die haben alle Gott gepriesen. Gott ist der, der rettet. Gott ist der, der befreit. Gott ist der Starke. Jahwe, immer Jahwe ist der, der befreit und stärkt. Also ihre alten Namen haben Gott gepriesen. Jetzt kriegen sie neue Namen. Und mit den neuen Namen ehren sie fremde Götter. Ich bin der Abednego. Ich bin der Knecht des Gottes Nego. Oder der Gott Bel wird dich stärken, aufrichten, wird siegen. Der Gott Bel. Das sind die Bedeutungen der neuen Namen, die sie bekommen. Auch dieses Buch ist ganz seltsam. Das ist in Aramäisch, weitgehend in Aramäisch geschrieben. Das heißt, sie verlieren auch irgendwie ihre Sprache, das Hebräische. Während fast das ganze Alte Testament auf Hebräisch ist es im Danielbuch ganz außergewöhnlich, dass es auf Aramäisch ist. Auch das macht einen riesen Unterschied. Man geht davon aus, da wurde die Sprache verloren und man hat es auf Aramäisch geschrieben und dann Teile davon wieder zurück übersetzt ins Hebräische. Aber weite Teile vom Danielbuch sind auf Aramäisch. Der Daniel und seine Freunde, die kriegen ein mega Kulturtraining für die Babylonier. Ihr sollt jetzt so werden wie wir. Ihr sollt so werden wie wir. Das Überraschende ist, das alles macht der Daniel mit. Die kriegen neue Namen, er wehrt sich nicht dagegen. Kriegt eine Bildung, die ihm fremd ist, er wehrt sich nicht dagegen. Verliert gewohnte Ausdrucksformen, wie er seinen Glauben praktizieren kann, er wehrt sich nicht dagegen. Er geht da total weite Wege mit, das ist total überraschend, dass er das alles mitgeht. Und dann die Frage, warum, wenn er so weite Wege mitgeht und sich darauf einlässt, in dieser fremden Kultur einem fremden König zu dienen, der ihm Namen gibt, die nicht seine Namen sind und der ihn die Sprache sprechen lässt, die nicht seine Sprache ist, der eine Bildung gibt, die ihm fremd ist. Warum wird er dann trotzdem plötzlich zum veganen Blaukreuzler? Also warum sagt er jetzt plötzlich an dieser Stelle, sorry, kein Wein und kein Fleisch? Warum? Woher? Wieso? Weil es die Bibel sagt? Das müsst ihr mir zeigen, wo das die sagt. Wo steht es? Wo steht es, dass man keinen Wein trinken darf? Oder kein Fleisch? Manche sagen, ja, wahrscheinlich, vielleicht war das unreines Fleisch. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Denn wir sehen es an anderen Stellen über den König Joachim, der hier verschleppt wurde auch, wo es beschrieben ist, der verschleppt wurde. Der wird am Ende des zweiten Königsbuchs so eine Hoffnungsperspektive aufgerissen. Und die Hoffnung wird so beschrieben, dass jetzt König Joachim wiederhergestellt wird in Babylon und er am Tisch des Königs mitessen darf, Wein und Fleisch und alles. Und es wird nicht gebrandmarkt und sagt, guck mal, jetzt hat er ganz versagt, weil er da mit ist, sondern es wird als Hoffnungszeichen beschrieben von Gott, dass da wieder Hoffnung wächst. Oder der Nehemia, das war ja sein Job. Das war sein Job und es wird nicht kritisiert. Im Gegenteil, Nehemia wird gelobt für das, wie er lebt. Der hat ja ständig die Wein und Fleisch gegessen, was eben dem König serviert wurde. Nehemia hat's gemacht. Joachim war es ein Hoffnungszeichen, er darf es auch machen, super. Und selbst der Daniel hat es ja auch normalerweise gemacht. Im Kapitel 10 heißt es zum Beispiel, da, wo er von einem traurigen Gebet spricht und einer traurigen Zeit, zu der Zeit hatte ich, Daniel, schon 3 Wochen lang getrauert. Und in diesen 3 Wochen, wo ich trauere, hatte ich nichts Gutes mehr gegessen. Ich hatte kein Fleisch und kein Wein mehr zu mir genommen. Ich hatte mich auch nicht mehr gesalbt. Für 3 Wochen lang. Für 3 Wochen habe ich keinen Wein getrunken und kein Fleisch gegessen, sagt Daniel später. Irgendwie war das für ihn nicht grundsätzlich dauerhaftes lebenslanges Prinzip. Ich esse hier kein Wein. Ich trinke kein Wein und ich esse kein Fleisch. Sondern irgendwie wollte der da so ein Exempel statuieren. Also mit Bibeltexten kann man es nicht begründen, warum er das so macht. Zumindest er selber lebt es danach ja auch wieder anders. Warum macht er das? Warum geht er diesen Weg? Manche sagen, vielleicht liegt da auch eine kleine Wahrheit drin, dass diesem Fleisch und diesem Wein irgendwie sakramentale Kraft zugesprochen wurde und gesagt wurde, hey, das ist irgendwie irgendeinem Gott geweiht und das macht dich dann stark und kräftig und das lässt dich wachsen. Und dass da dann Daniel sagt, nee, warte mal, ich vertraue nicht auf das, was ihr hier gebt. Ich habe eine andere Quelle, der ich vertraue. Feststeht, dass Daniel für sich einen Weg findet, der hängt nicht mit Gesetzestreue zusammen. Buchstabengehorsam, wo er sagt, was kann ich in dieser Verbannung, wo ich vieles sowieso nicht mehr leben kann, weil der Tempel ist nicht mehr da und die ganzen kultischen Zeremonien, die zu meinem Glauben total dazugehören, so lebe ich meinen Glauben, jetzt kann ich es nicht mehr leben. Was kann ich noch rüber retten in dem fremden Kontext, dass ich irgendwie hier meinen Glauben, wie ich ihn gewohnt bin, leben kann? Das ist nicht das Thema für ihn. Ich glaube, das Thema für ihn ist, dass er sagt, wie kann ich in diesem neuen, fremden Kontext für hier und heute jetzt meine Treue zu meinem Gott leben. Es geht nicht um Gesetzestreue, sondern um Beziehungstreue zu seinem Gott. Ich möchte diesem Gott, ich möchte für diesen neuen Kontext, den ich nicht kenne, neue Formen finden, wo ich meine bleibende Treue zu diesem Gott jetzt ausdrücken kann. Neuer Kontext, neue Formen, vieles reißt in den Boden, aber ich möchte meine Treue zu meinem Gott zum Ausdruck bringen. Und das ist ungewöhnlich. Total ungewöhnlich. Er lebt irgendwie, er möchte, und da geht er auch nicht mit dem Holzhammer vor, dass er sagt, und jetzt, wow. Nein, er wirbt um Vertrauen, er wirbt um Nähe und er sagt, komm, wie können wir einen Test machen, 10 Tage testen, können wir uns miteinander darauf einlassen? Und so sucht er auch die Nähe zu dem, der da sein Aufseher ist und sagt, hey, ich möchte gemeinsam gute Lösungen finden, aber ich möchte meine Treue zu meinem Gott leben. Und das ist schon ein ungewöhnlicher Weg. So viel Vertrauen in einem fremden Land mit einer fremden Gottheit, die Siegermächte, denen so viel Vertrauen entgegenzubringen, Nähe zu schaffen, und nicht auf Konfrontation aus zu sein und trotzdem in diesem Kontext zu sagen, ich bleibe meinem Gott treu. Und ich muss überlegen, wie das hier und heute gut gelebt werden kann. Das ist total ungewöhnlich und die Babylonier, die hatten dieses große Ziel. Andersrum, die Christentumsgeschichte ist, glaube ich, durchzogen mit Kulturphobie. Dass man sagt, wow, alles, was mir fremd ist, alles, was ich nicht kenne, okkult, böse, weg damit. Das ist die ganze Christentumsgeschichte durchzogen davon. Wenn man in die Bibel schaut, sehe ich das so nicht. Da ist das Volk Israel in Ägypten, da ist das Volk Israel in Babylonien oder in Persern. Und immer ist dieser Grundton, suche der Stadt Bestes in der Fremde. Such der Stadt Bestes in der Fremde. Schafft Nähe, wagt Nähe, wagt Beziehung, geht Beziehung ein. Das ist ganz anders. Ein Nehemia, eine Esther, ein Esra, ein Daniel, all die großen Figuren des Alten Testamenten zeugen davon, wie sie in der Fremde gelebt haben. Nicht, boah, alles böse und bloß weg und so, sondern wie können wir hier unserem Gott treu sein und trotzdem Nähe schaffen? Die Babylonier, die hatten das große Ziel, wir möchten assimilieren, wir möchten nicht integrieren, sondern wir möchten assimilieren, wir möchten die besiegten Mächte, möchten wir so einsaugen in uns, dass es nicht mehr sichtbar ist, dass ihr Fremde seid und dass ihr ganz eins seid. Und man kann das nachweisen, ich habe das unter Geschichtlern nach, fand ich eine gute Beobachtung. Man kann das nachweisen, wie andere Völker, die Meder, die Perser, ganz viele andere, die Philister und so, alle die besiegten Mächte von damals, die gibt's heute alle nicht mehr. Und deren Götter werden auch nicht mehr angebetet. Und woran liegt das? Das liegt daran, sagt man, dass sie eine von beiden Strategien gewählt haben. Nämlich, entweder wir gehen mit, wir lassen uns assimilieren und wir gehen voll in dem auf, was diese andere Kultur lebt und ist, und wir sind genau ein Teil davon. Wir unterscheiden uns nicht. Wir sind wie ihr. Und sie sind verschwunden. Und es gibt nicht mehr auf der Landkarte. Und dann gab es andere, sagt man, die haben dagegen gekämpft. Die waren aufmüpfig und haben alles reingelegt und haben dagegen gekämpft. Auch sie haben verloren und sie gibt es auch nicht mehr. Nur das Volk Gottes hat einen anderen Weg gefunden. Nähe aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und gleichzeitig dem eigenen Glauben in neuen Formen treu zu bleiben, dem eigenen Gott in neuen Formen treu zu bleiben. Das ist total anders, wie alle anderen Völker das gelebt haben. Und das ist die Frage an uns, die wir sagen, hey, wir sind hier nicht zu Hause. Das ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir gehören in den Himmel. Wir sind Kinder Gottes. Da gehören wir hin. Und deswegen ist das hier für uns Durchgangsstation. Und nicht unser eigentliches Zuhause. Und wir sehnen uns danach, bei Jesus zu Hause zu sein. Und jetzt ist die Frage, genauso wie für die Israeliten in Babylon, auch für uns jetzt auch. Hey, und wie leben wir jetzt hier in dem, was uns nicht unser Zuhause ist? Und da können wir zwei Fehlwege gehen, glaube ich, die meisten Völker so gegangen sind und die uns Christen immer wieder kitzeln. Das eine ist in diesen, wie leben wir jetzt hier, entweder zu sagen, wir assimilieren uns quasi, wir sind so wie ihr. Uns unterscheidet doch nichts groß, guckt mal, wir sind genauso. Oder zu sagen, Abgrenzung. Die böse Welt da draußen will nichts davon wissen. Wir müssen uns schützen. Wir sind hier in diesem sicheren Hafen, der sich Kirche nennt, Augen zu und durch und bloß nichts anderes hören und sehen. Vielleicht noch dagegen ankämpfen. Sagen, diese böse Welt muss bekämpft werden. Ich glaube, beide Wege stehen nicht unter dem Segen Gottes. Ich glaube, beide Wege sind Fehlwege. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine leichte Tendenz in die eine oder andere Schlagrichtung. Und vielleicht kannst du für dich mal checken, was ist denn deine Tendenz? In welche Schlagrichtung zieht es dich denn so? Wo zieht es dich hin? Jesus sagt das so und bringt genau das, wie es Daniel so wunderschön gelebt hat. Totale, ich finde, überraschende, manchmal auch irritierende Nähe zu diesem babylonischen König und zu dieser ganzen Struktur da. Er geht da voll rein und findet trotzdem dort Möglichkeiten, seinen Glauben zu leben. Sagt, ich sitze mich ans offene Fenster und bete, ist mir egal. Aber wenn es darum geht, dir zu dienen, König, dann bin ich voll da. Ich bin der Erste, der dir dient. Ich bin der, der dir dein Glück wünscht. Ich wünsche mir, ich gebe vieles für dich. Der dient diesem fremden König, der sich teilweise selber als Gott anbetet, wünscht ihm Glück, wünscht ihm Segen, aber sagt an anderer Stelle, aber von meinem Gebet lasse ich mich nicht abbringen. Wahnsinn. Und das ist genau das doch, was Jesus sagt. Wenn er sagt, was ist unsere Rolle in dieser Welt, dass wir nicht in der Welt, nicht von der Welt, aber in der Welt sind. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir auf den Kopf gedreht haben, dass wir es fast genau umdrehen leben. Wir sagen, wir sind von der Welt, das heißt, wir ticken eigentlich wie die Welt. Dass es hier so genauso zugeht wie in der Welt. Das gleiche Werte, gleiche Umgangston und gleiche Formen unser Umgang miteinander bestimmt. Da gibt es genauso um vielleicht um Macht streben und wer hat den größten Namen und wie auch immer. Von der Welt, aber nicht in der Welt. Zu sagen, aber wir trennen uns natürlich total davon. Wir distanzieren uns. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Nee, Liebe zur Welt, hin zur Welt. Ich habe diese Welt geliebt. Und wenn er die Welt geliebt hat, dann möchte ich sie auch lieben. Dann möchte ich Nähe schaffen, möchte ich Verbindungen schaffen, möchte ich gucken, wo kann ich gemeinsam mit anderen, die auch, die meinen Herrn nicht kennen, aber die vielleicht ein ähnliches Anliegen an einer Sache haben, wie können wir miteinander zusammenarbeiten? Wir sind in der Welt, aber wir ticken anders. Weil der Geist Gottes in uns wohnt. Total auf den Kopf gedreht haben wir das manchmal. Und genau, aber so hat Daniel gelebt. In Babylon, aber nicht davon. Dem König Nebukadnezar dienend, aber seinen Glauben treu bleibend. Und ich glaube, das braucht es für jede Zeit, immer wieder neu, das durchzubuchstabieren. Was heißt denn das jetzt konkret? Ich möchte diese beiden Schlagseiten möchte ich mal kurz anteasern, so was, damit du für dich vielleicht auch checken kannst, wo ist denn vielleicht meine Schlagseite, vielleicht unsere Schlagseite? Die erste Schlagseite ist, wir bieten uns an, wir sind total verwoben und sagen, ach komm, ich kenne das total von meiner Biografie. Weil ich sage, für mich war es das größte Kompliment, wenn es dummerweise in meiner Jugend jemand mitgekriegt hat, dass ich Christ bin. Das war ein Schreck an sich schon. Oh, woher weißt du das? Und wenn der dann gesagt hat, ja, aber du bist ganz in Ordnung. Wow, super, ich bin doch einer von ihnen. So, das war dann, ging nochmal gut. So, du bist ja ganz in Ordnung. Und so war ich später, wenn ich dann viel auf Jugendgottesdiensten war, wurde ich immer wieder gefragt, vielleicht auch von euch, Simon, das weiß ich nicht mehr, nein. Wenn ich da irgendwie unterwegs war, so, ey, dann haben wir miteinander überlegt, was können wir für Themen machen, Jugendgottesdienst und so, was wäre cool. Und dann das Vorbereitungsteam so, hey, könntest du nicht irgendwas machen mit, hey, Christen sind auch cool irgendwie. Könnte man nicht irgendwas sowas machen? Dass die auch lustig sind, dass die auch, ey, wir können auch Party machen, Freude, Lebenszugewandtheit, irgendwas sowas. Und könntest du nicht sowas machen? Dass wir irgendwie beweisen können, hey, wir können auch tanzen. Und ich denke mir, boah, ist das anbiedernd, ey. Das ist doch erbärmlich. Ist doch schwach. Hey, hallo, wir sind nicht so doof, wie ihr denkt. Ein bisschen schon, aber nicht ganz so doof, wie ihr denkt. Und wir können auch, ey, nachher drehen wir die Mucke auf und dann merkt ihr, dass wir auch ganz, ganz normale Menschen sind. Und wir haben so diesen Drang, bitte, das ist doch nicht das, ey. Der Heilige Geist lebt in uns und wir unterscheiden uns, wir haben eine andere Kraft in uns, wir können eine andere Liebe unter uns leben, die nicht von dieser Welt ist. Wir können Versöhnung unter uns leben, die nicht von dieser Welt ist. Ja, wir unterscheiden uns total und lassen uns damit wuchern, das ist ein Geschenk für diese Welt. Müssen wir doch nicht verstecken. Sagen wir, sind doch genauso wie ihr. Nein, wir unterscheiden uns und das ist ein Geschenk für diese Welt, weil das die Welt sonst nicht hätte und vermissen würde, was wir dieser Welt zu geben haben. Paulus sagt es immer wieder so, dass da ist ein Unterschied und den müssen wir ernst nehmen. Ich habe eine große Sehnsucht nach Nähe zur Welt, natürlich, und ich glaube, das ist auch ein Auftrag. Und gleichzeitig darf die Nähe nichts dazu führen, die Unterschiede zu verwischen, wenn zum Beispiel Paulus sagt, jetzt muss ich kurz gucken, Philipperbrief. Zum Beispiel im Philipperbrief sagt er das im zweiten Kapitel. Denn ihr seid doch Gottes Kinder. Ihr seid Gottes Kinder mitten in einer ungerechten und verkehrten Generation. Und wie lebt ihr da? Und mitten in diesem verkehrten Geschlecht strahlt ihr als helle Lichter in der Welt. Wo er sagt, hey, du kannst doch wissen, dass ihr anders seid. Ihr seid Kinder Gottes, Kinder des lebendigen Gottes. Und jetzt seid ihr in dieser Welt und als diese Kinder strahlt ihr als Lichter der Welt. Deswegen sucht Nähe, aber wisst um eure Unterschiede. Wisst darum, dass ihr einen Unterschied macht. Und das führt dazu, das führt in der Bibel immer zu zwei Dingen. Unsere Andersartigkeit führt einerseits dazu, und Paulus legt da Wert drauf, das wird manche Menschen wirklich animieren. Guckt da drauf, dass ihr da keinen Anstoß erregt in der Welt, sagt Paulus ganz oft im Thessalonicherbrief zum Beispiel, aber in anderen Briefen auch. Und wir haben es gehabt in dem Text von der Apostelgeschichte, hey, so eine Liebe untereinander, so ein Teilen, so ein Mitgefühl, das wirkt anziehend und das ist attraktiv in dieser Welt. Das ist die eine Reaktion darauf, auf jeden Fall. Wenn wir so leben, dann wirkt das anziehend in diese Welt. Und gleichzeitig ist es auch normal, wie es Paulus sagt, für sich, was für eine Verfolgung musste ich da erdulden? Und immer hat mich der Herr gerettet. So wird man auch euch verfolgen. Man wird alle verfolgen, die zu Jesus Christus gehören und ihren Glauben ausüben wollen. Das heißt, das gehört dazu. Unsere Andersartigkeit führt zu Irritation und Verfolgung. Das ist für das Neue Testament ganz, ganz normal. Das kann dazu führen, dass Menschen animiert sind, neugierig werden, da möchte ich dazugehören. Und es führt auch zu Irritation, weil wir anders sind. Und das müssen wir wissen. Und es ging den Daniel so, in aller Liebe und Zugewandtheit zu dem fremden König, landet er doch in der Löwengrube. Und steht darauf auf und geht nicht jetzt in Kampf und jetzt muss ich dagegen kämpfen, sondern er dient weiter. Er dient weiter an dieser Stelle. Wahnsinn, wie Daniel das lebt, finde ich wirklich super bemerkenswert. Petrus schreibt es zum Beispiel auch, meine Lieben, jetzt wundert euch doch nicht darüber, dass ihr auf die Probe gestellt werdet. Heißt eigentlich, wundert euch nicht, dass es euch heiß wird. Also wenn es ein bisschen heiß wird für euch, wundert euch nicht. Das ist nichts Ungewöhnliches, auch wenn es wie ein Feuer über euch hereinbringt. Freut euch vielmehr, dass ihr dadurch am Leiden von Jesus Christus Anteil habt. Also das ist normal in diesem Leben, in eure Rolle dieser Welt ist, dass ihr anders seid und dass ihr durch eure Andersartigkeit auffallt und dass das zu Irritation und Verfolgung führen kann. Und für viele, dass der normale Alltag ist in dieser Welt. Dass sie verfolgt werden. Und jetzt sagt Petrus da an dieser Stelle, jetzt wundert euch doch nicht, dramatisiert es bitte nicht. Macht kein großes Ding draus, identifiziert euch da nicht. Oder dass es euer Wesenskern ist. Macht es nicht zu groß und geht nicht in die unangenehme Opferrolle hinein. Die böse Welt da draußen. Sondern es ist normal, ihr seid anders. Und das führt zu Irritation. Nehmt's ernst. Das könnte die eine Schlagseite sein, dass ich diese Seite quasi, diese Seite verleugne oder nicht sehen will, dass meine Andersartigkeit zu Irritation, Verfolgung oder Spott oder was auch immer führen kann und normalerweise führt. Und die andere Seite ist eben so eine totale Abgrenzung. Nur wir für uns. Kirche, das ist der Haufen, der gerettet ist und deswegen heißen wir Arche, weil wir in einer Arche sind, die Türen sind zu und wir ab in den Himmel für uns. So eine Sicherheitsanstalt so für Gerettete. So. Oder so ein Selbstbeweihräucherungsladen. Jawohl, wir haben es richtig gemacht. Die anderen checken es halt nicht. Und so mümmeln wir uns schön gemütlich ein unter uns. Jesus sagt, hey, ihr seid doch das Salz der Erde. Und ich weiß nicht, ich habe in dem Kontext mal, weiß nicht, ob ihr schon mal einen Salzlöffel gegessen habt. Ich traue es mich jetzt nicht mehr, es war so eklig. Ich habe einen ganzen Löffel Salz mal gegessen. Hat es jemand mal gemacht? Keiner mit mir, keiner hat die Leiden, die ich gelitten habe, mit mir gelitten. Ein ganzes Löffel, es ist so widerlich, es ist so eklig und ich konnte danach fast nicht mehr weiter. Salz nur beieinander, das macht alles kaputt. Salz muss raus aus dem Salzstreuer in die Suppe hinein. Christen können ganz schön unangenehm für diese Welt werden, wenn sie so für sich verklumpen. Und einfach für sich sind, das ist ungenießbar für diese Welt. Wir für uns und ihr da draußen. Kirche existiert nicht zuerst dafür, dass ihr geistlich wächst. Kirche existiert nicht zuerst dafür, dass wir uns gut fühlen und einen sicheren Weg in den Himmel haben. Kirche existiert nicht zur Auferbauung von dir. Kirche ist eine gute Nachricht für diese Welt. Das ist der Kern von Kirche. Ihr seid gesandt, wie Jesus, wie Gott den Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch in diese Welt hinein, deswegen gibt's euch. Die gute Botschaft für diese Welt zu sein. Bonhoeffer hat es so gesagt, Kirche ist immer Kirche für andere, oder sie hat aufgehört, Kirche zu sein. Oder mit anderen Worten, Kirche ist die einzige Institution, der einzige Club, der einzige Verein, der zum Nutzen der Nichtmitglieder existiert. Wir existieren für diese Welt. Ich habe am ersten Abend gesagt, und da bleibe ich dabei, der größte, letzte Endzweck von allem ist Anbetung Gottes. Das ist das größte, letzte Ziel, worauf alles hinläuft. Aber jemand hat es mal in Englisch schön gesagt, Mission exists because worship doesn't. Also weil die Anbetung noch nicht vollumfänglich da ist, weil noch nicht alles voll ist der Herrlichkeit Gottes, deswegen gibt es Mission. Das ist das zweite große Ziel. Das größte Ziel aus meiner Sicht ist Anbetung Gottes. Das zweite große Ziel von allem ist Mission. Und deswegen gibt es drunter untergeordnet Gemeinde, die zusammenkommt und sich lehrt und auferbaut und befähigt zum Dienst in dieser Welt. Aber worauf alles aufzieht, ist Mission, damit Anbetung vollumfänglich da ist. Deswegen der letzte Zweck von Gemeinde ist Mission. Und der Zweck von Mission ist umfassende Anbetung Gottes. Ich habe mal von einer Frau gehört, die Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Und die hat den Erste-Hilfe-Kurs gemacht und war da sehr gelangweilt, weil sie den Schein machen musste. Und es hat jeder gesehen, die ist mega gelangweilt. War so ein älteres Teenie-Mädchen wahrscheinlich. So richtig und anstrengend auch für die Dozentin und so. Die sitzt immer da und mit allem, mit ihren ganzen Fasern hat sie ausgedrückt, ich bin desinteressiert. Und ich schlafe jetzt gleich ein und zeigt. Und plötzlich war irgendwann mal nach ein paar Einheiten war sie wie ausgewechselt. Und hat mitgemacht, hat gefragt, und wie ist denn das? Und hier habe ich eine Idee, und da habe ich was erlebt, und war völlig dabei. Und die Dozentin hat gefragt, hey, was ist denn jetzt los? Ich frage mich, du bist verändert. Ja, das muss ich erzählen, warum. Ich erzähle, warum. Gestern saß ich auf meiner Terrasse draußen, und vor unserem Haus geht so eine Straße entlang. Und ich saß gemütlich da, mein Käffchen getrunken, und mit einem Mal gab's da einen Mega-Unfall. Bam! Alles voller Blut und ganz schrecklich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, ich werde gleich ohnmächtig. So schlimm sah das alles aus. Aber da habe ich mich erinnert an das, was wir im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben. Und dann habe ich meinen Kopf genommen und habe inzwischen meine Beine gemacht und ich bin nicht ohnmächtig geworden. Da denken wir, hey, hallo, du hast den Sinn von Erste-Hilfe-Kurs nicht so richtig verstanden. Es geht nicht darum, dass du nicht ohnmächtig wirst, es geht darum, dass du Hilfe leistest. Kann es sein, dass wir den Sinn von Kirche in dieser Weise auch oft missverstehen? Es geht nicht zuerst um deine Auferbauung. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es geht darum, dass wir Segen sind für diese Welt. Dass wir eine gute Nachricht sind für diese Welt. Das ist Kern unserer Identität. Dass wir ein Segen sind. Und wie geht es damit? Das möchte ich noch kurz erwähnen. Weil Paulus, ich meine, das eigentlich schon ganz gut konkret beschreibt. Im Epheserbrief, da sagt er, aber ihr seid jetzt, also früher wart ihr nämlich Finsternis und gehört zur Finsternis wieder, diese klare, ja, da ist Finsternis und ihr Licht. Und ihr seid jetzt Licht, jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also ein Leben wie Kinder des Lichts. Ihr seid Licht und deswegen lebt doch als Licht, meine Güte, sagt Paulus da. Ihr seid schon Licht und jetzt lebt als Kinder des Lichts. Und wie geht das? Denn die Frucht des Lichts ist, und dann hat er drei Begriffe, kennt ihr es auswendig? Paulus sagt, ich kann es beschreiben, ich kann es dir sagen, wie es aussieht, wenn du als Kind des Lichts lebst. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Bitteschön, lasst doch euer Licht leuchten. Ihr seid Kinder des Lichts und lasst euer Licht leuchten. Ja, wie denn nochmal? Paulus sagt ja, einfach Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte heißt, ich bin nicht der mit dem Zeigefinger. Ich bin nicht der, der die Taschenlampe nimmt und guckt, was unter Nachbars Sofa alles für Dreck sich angesammelt hat und zeigt mit dem Finger drauf. Und was alles schlimm läuft in dieser Welt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Güte hineinzuleben in diese Welt. Barmherzigkeit. Freundlichkeit. Dafür sind wir bekannt. Deswegen sagt Jesus, an der Liebe wird man uns erkennen. Unser Kennzeichen ist Güte. Können wir da mal unser Wertekanon von unseren Gemeinden durchchecken und unser Verhalten? Ist das unser Kennzeichen? Güte. Voller Güte in dieser Welt zu leben. Güte heißt für mich ganz viel Zugewandtheit. Ganz viel hinhören. Ganz viel verstehen wollen. Ganz viel Barmherzigkeit. Das ist Kennzeichen von uns. Wir leben von Gnade. Und wir möchten gerne Gnade weitergeben. Wir sind die, die das bekommen, was sie nicht verdient haben. Und deswegen wünsche ich dir auch, dass du nicht das kriegst, was du verdient hast. Und ich will damit anfangen bei dir. Güte, wir stehen für Güte ein. Und wir stehen für Gerechtigkeit ein. Der zweite Begriff, den Paulus nennt, Gerechtigkeit, das ist ja nicht, das ist vom hebräischen Tzedakah, das heißt nicht ein Wagending, das alles ausgeglichen und jeder gleich viel kriegt, wie wir es vielleicht verstehen. Sondern Gerechtigkeit heißt im biblischen Kontext, im biblischen Denken, Gott ist der Gerechte und er steht auf der Seite der Ausgegrenzten. Er ist parteiisch. Er ist parteiisch und das ist seine Gerechtigkeit. Denn er steht auf der Seite der Marginalisierten, der Ausgegrenzten, derer, die nicht zurechtkommen. Und denen verschafft er Recht. Ist das in unserem Wertekanon mit drin? Kennzeichen von uns Christen ist genau das, sagt er. Scheint als Kinder des Lichts mitten in der Finsternis. Voller Güte, voller Gerechtigkeit, dass ihr für die Unterdrückten einsteht und Partei ergreift. Und voller Wahrheit. Wir drücken aus und wir finden dafür Worte, woran wir glauben, dass es nur einen Weg zum Vater gibt, dass es nur einen gibt, der König ist, der Herr ist, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Ja, davon reden wir auch. Und dass sich da Leute stoßen dran, das nehmen wir in Kauf. Das darf sein. Weil das der Segen ist, den wir in diese Welt auch hineingeben. Ich wünsche mir, dass wir nicht, und wir stören so viele Leute, glaube ich, in dieser Welt durch Hartherzigkeit, für die wir bekannt geworden sind. Boah, meine Güte, das darf nicht sein. Wenn sich Menschen genau daran stören, dann sind wir bereit, ins Gefängnis zu gehen. Dann sind wir, ich sage das so großmäulig, ob ich das mache, ich möchte dafür bereit sein, ins Gefängnis zu gehen, wenn es sein muss, alles zu verlieren. Wenn es sein muss, möchte ich für dieses Bekenntnis auch bereit sein, meine Familie, meine Kinder zu verlieren. Das sage ich hier so sicher, wie ich hier bin, wie es dann in echt ist, Realitätscheck, ich habe Angst davor. Aber das ist mein großer Wunsch. Für dieses Bekenntnis möchte ich bereit sein, jeden Preis zu zahlen. Aber ich will nicht bereit sein und mache mich nicht eins damit, für Hartherzigkeit bekannt zu sein. Und für Ausgrenzung. Scheint doch bitte als Kinder des Lichts in dieser Welt voller Güte, voller Gerechtigkeit und voller Wahrheit. Woran erkennt man jetzt Christen? Ich glaube, Christen erkennt man daran, dass sie nicht den erzogenen Zeigefinger nehmen, sondern sie Barmherzigkeit leben. Dass sie für die Schwachen eintreten und dass sie Wahrheit aussprechen, die sich in Jesus Christus bündelt. Und dass sie deswegen sowas anderes leben, dass sie treu zu ihrem Gott leben und das nicht auf Kosten zur Nähe zu dieser Welt, sondern Nähe zu dieser Welt leben und Treue zu ihrem Gott. Das miteinander verbinden. Paul Deitenbeck hat gesagt, wir sind deswegen auf dieser Welt, und damit schließe ich, wir sind deswegen auf dieser Welt, damit es anderen um uns herum leichter fällt. Leichter fällt, zu leben, zu lieben, zu leiden, zu glauben. Deswegen sind wir auf dieser Welt, und das ist der Sinn unseres Lebens. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir für den Daniel, den du so unfassbar begabt hast. Nicht nur, weil er stark war, fit war, körperlich, geistig fit war, dass du ihm auch tolle Einsichten gegeben hast, sondern auch wie er treu zu dir, dem lebendigen Gott, gelebt hat und gleichzeitig vertrauensvoll gedient hat einem fremden König. Wie hat er das gemacht? Das ist für mich immer noch ein Rätsel. Aber hilf uns in ähnlicher Weise, diese Welt zu lieben und unsere Unterschiedlichkeit, unsere Andersartigkeit zu wissen und mitten darin dir treu zu bleiben. So segne uns und setz uns zum Segen dieser Welt. Amen.